SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Seit heute Nacht gelten die höheren US-Zölle auf Stahl und Aluminium. US-Präsident Donald Trump hatte eine Erhöhung des Zollsatzes von 25% auf 50% angekündigt. Am Wochenende erst. Ralf Borchardt berichtet aus Washington.
Trump will mit den Zöllen die heimische Industrie stärken und hofft auf neue Investitionen und Arbeitsplätze in den USA selbst. Auch mit Blick auf höhere Zölle für andere Branchen machen die USA Druck. Nach Regierungsangaben wurden alle Handelspartner schriftlich aufgefordert, noch am heutigen Mittwoch konkrete Angebote für die laufenden Verhandlungen vorzulegen. Derzeit sind die angedrohten allgemeinen Zölle für viele Länder für 90 Tage ausgesetzt. Die Frist endet am 8. Juli.
Also die EU treffen diese Zölle ziemlich hart und es ist besonders ärgerlich, dass diese Zollerhöhungen mitten in die Zollverhandlungen zwischen EU und USA reingrätschen. Wie die EU reagiert, berichtet Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU verunsichert die angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium die Weltwirtschaft weiter. Außerdem stiegen dadurch die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Nach den Worten eines EU-Kommissionssprechers untergräbt der Vorstoß aus Washington außerdem die laufenden Bemühungen, mit den USA eine Verhandlungslösung zu erzielen. Für Deutschland wären die hohen US-Zölle nach Angaben des zuständigen Branchenverbandes eine massive Belastung, unter anderem weil Drittstaaten Lieferungen in die EU umleiten könnten, wenn ihnen der Zugang zum US-Markt versperrt wird. Das verschärfe den erheblichen Importdruck auf Europa zusätzlich, erklärt die Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Zollerhöhungen für die EU und Bundeskanzler Merz reist heute in die USA. Er trifft den US-Präsidenten und da wird es natürlich auch um solche und andere umstrittene Themen gehen. Aber auch wenn es da mal kritischere Worte geben wird, es kommt halt doch immer noch auf die Show an. Wie empfängt Trump den Kanzler und vor allem, was bringt der Kanzler mit? Gedanken dazu von Berlin-Korrespondentin Lissi Kaufmann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Menschen sind käuflich. Auch Präsidenten und erst recht Donald Trump. Um es mit seinen Worten zu sagen, wahrscheinlich sogar very, very much. Das hier soll natürlich keine Anleitung zur Korruption sein. Ich meine nur, mit einem schönen Geschenk konnte Kanzler Merz die Stimmung bei seinem Besuch im Weißen Haus wesentlich heben. Fragen Sie George W. Bush. Der hat mal einen bulgarischen Hundewelpen geschenkt bekommen. Very, very sweet. Und Präsident Clinton hat einst einen aserbaidschanischen Teppich erhalten. Darauf gestickt, die Gesichter von Bill und Hillary. Very, very weird. Aber hey, einem geschenkten Gaul, Sie wissen. Tja, aber was bringt man einem Mann mit, der schon alles hat? Sogar ein Flugzeug vom Emir von Katar. Very, very big. Sogar too much big, wie Trump selbst meint. Es sollte also was sein, was nicht ganz so groß ist. Gold sollte es sein. Gold mag er. Golf mag er auch. Vielleicht sollte es etwas sein, das er in den USA nicht so leicht erhält. Das dürfte ja mit Blick auf die anstehenden Zollerhöhungen gar nicht so schwer sein. Da bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Ja, einen schönen, goldenen VW Golf. Very, very great.
Gedanken von Lissi Kaufmann. Der Kanzler also in den USA zu Hause wird ja sowieso die ganze Zeit nur über diese Zurückweisungen an den Grenzen und dieses lästige juristische Klein-Klein diskutiert. Und es hört ehrlicherweise auch nicht auf. Kanzleramtschef Thorsten Frey hat die Zurückweisungen an den Grenzen erneut verteidigt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin sei eine Einzelfallentscheidung in einem Eilverfahren, sagte Frey im ZDF. Der CDU-Politiker zeigte sich optimistisch, dass es in höheren Instanzen andere Urteile geben werde.
Ganz offensichtlich war dem Gericht die vorgelegte Begründung nicht ausreichend. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und deswegen muss an dieser Stelle auch nachgearbeitet werden. Ein Verwaltungsgericht kann natürlich keine politische Entscheidung mit Wirkung für das gesamte Land treffen. Dafür braucht es obergerichtliche Entscheidungen, am Ende wahrscheinlich sogar eine EuGH-Entscheidung, wenn es darum geht, wie man europäisches Recht hier auszulegen hat.
Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU. In der EU werden hunderte zum Teil umweltgefährdende Pestizidwirkstoffe eingesetzt, obwohl für sie keine aktuelle Risikobewertung vorliegt. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Umweltinstituts München, die dem SWR exklusiv vorliegt. Nick Schader fasst die Einzelheiten zusammen.
Demnach wurden in den letzten Jahren mehr als 1300 sogenannte technische Verlängerungen für Pflanzenschutzmittel erteilt. Diese Verlängerung der EU-Zulassung war ursprünglich als Ausnahme gedacht, falls die Behörden innerhalb bestimmter Fristen keine aktuelle Risikobewertung vorlegen. Dann wird die Zulassung einfach verlängert. Die Ausnahme sei zum Regelfall geworden, kritisiert das Umweltinstitut gegenüber dem SWR. Fast 90% der verkauften Pestizidmenge im Jahr 2023 enthielt Substanzen, deren Risikobewertung veraltet und deren Umweltgefahren zum Teil schon lange erwiesen seien. Auch das Umweltbundesamt sieht in der aktuellen Praxis Probleme für die Umweltschutzziele. Laut den Herstellerverbänden sei die Sicherheit der Produkte aber zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.
Rund 50 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft kritisieren in einem offenen Brief die Nahostpolitik der Bundesregierung. Der Initiator des Briefs ist ein Hinterbliebener des rassistischen Anschlags von Hanau. Aus Hanau berichtet Heiko Schneider.
In dem Brief, der dem HR vorliegt, fordern die Unterzeichnenden die Bundesregierung dazu auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen. Weiteres Leid der Zivilbevölkerung müsse verhindert werden. Initiator des offenen Briefs ist Said Idris Hashemi. Er hat den rassistischen Anschlag von Hanau im Februar 2020 schwer verletzt überlebt und dabei seinen Bruder verloren. Zu den Unterzeichnenden zählen unter anderem die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland Ducho, Tatort-Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Kurt Krömer und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
Es ging eigentlich um nichts mehr, aber die deutschen Fußballfrauen haben trotzdem einen Hammer ausgepackt. 6:0 hat die Nationalelf Österreich vom Platz gefegt. Damit sind die Gruppensieger in der Nations League. Für die Runde der besten vier hatten sich die Deutschen schon zuvor qualifiziert. Bundestrainer Christian Wück hat im Anschluss gesagt, dass die Partie aber kein Selbstläufer war.
Es hat sich einfacher angefühlt, als es, glaube ich, wirklich war. Also es ist nicht einfach, gegen die Österreicher zu spielen. Sie haben ein System, auf das wir ein bisschen reagieren mussten, aber das haben die Spielerinnen in der ersten Hälfte wirklich sehr, sehr gut gemacht. War ein sehr dominantes Spiel, wir haben 6 Tore in einer Halbzeit gemacht und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken, teils kräftiger, lange anhaltender Regen, 17 bis 24 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Das Gläschen Wein am Abend, ob zu Hause auf dem Sofa oder beim Essen mit Freunden, es gehört für viele Menschen einfach dazu. Mittlerweile muss da auch gar kein Alkohol mehr drin sein. Alkoholfreier Wein ist auf dem Vormarsch, in den Regalen im Supermarkt, aber auch direkt bei Winzern gibt es immer mehr Sorten. Wir beschäftigen uns diese Woche in SWR aktuell jeden Tag damit, wie der Trend zum Alkoholfreien die Weinbranche und den Weingenuss verändert. Heute schauen wir mal auf den Gesundheitsaspekt. Immer wieder heißt es ja, dass ein Glas Wein mit Alkohol pro Tag gesund sein soll. David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat für uns recherchiert. Wir haben ihn gefragt, ist das tägliche Glas Wein schädlich oder nicht?
Ganz eindeutig schädlich. Jeder Schluck Alkohol ist schädlich, vor allem für das Gehirn. Aber um gleich den Alarmismus auch wieder ein bisschen einzufangen, ein gesundes Leben mit Alkohol ist trotzdem auch möglich. Also das Glas Wein am Abend, das macht mich nicht gleich dumm. Das Gehirn ist auch sehr gut darin, Schäden auszugleichen. Also ich kann richtig viel kaputt machen, bevor ich das überhaupt spüre. Das ist einerseits gut, wenn ich halt ab und zu gern ein Gläschen trinke, aber es ist auch gefährlich, weil wenn dann so viel kaputt ist, dass ich etwas merke, dann ist schon richtig viel kaputt. Und die positiven Gesundheitsaspekte, die Wein vielleicht hat, die sollte man auf keinen Fall gegen die negativen Aspekte aufwiegen. Also zu sagen, das macht mich doch anderswo gesünder, als es mein Gehirn kaputt macht. Aber wie gesagt, wenn ich grundsätzlich gesund lebe, dann ist das Glas Rotwein am Abend vielleicht nicht gesund, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig ungesund.
Woher kommt dann dieser Mythos?
Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Es gab schon Studien, die Alkohol, vor allem eben dem berühmten Glas Wein am Abend, eine gesunde Wirkung zusprachen. Also da wurde festgestellt, Menschen, die ein Glas Wein am Abend trinken, sind im Schnitt gesünder als die, die das nicht tun. Aber jede gute Wissenschaftlerin und jeder gute Wissenschaftler sagt da jetzt sofort, das heißt noch lange nicht, dass das mit dem Alkohol was zu tun hat. Und tatsächlich haben Forschende da heute auch plausible Argumente dagegen. Einmal sind es eher höher gebildete Menschen, die überhaupt Wein trinken und die sind im Schnitt einfach relativ gesund. Und dann muss ich auch schauen, welche Gruppen ich da miteinander vergleiche. Wenn ich jetzt einfach die Gruppe der Menschen hernehme, die keinen Alkohol trinkt, dann sind da nicht nur diejenigen drin, die gesund leben und keinen Alkohol trinken, sondern auch diejenigen, die früher mal ganz viel Alkohol getrunken haben, abhängig waren und jetzt trocken sind oder vielleicht auch noch andere Drogen genommen haben und jetzt eben auf alles verzichten. Und das ist dann eine Gruppe, die im Schnitt wahrscheinlich ungesünder ist als die, die in Maßen trinkt.
Ist alkoholfreier Wein denn dann eine gesunde Alternative, vielleicht auch für trockene Alkoholiker?
Es ist auf jeden Fall gesünder, alkoholfreie Varianten zu trinken. Und vor allem beim Rotwein sind dann wahrscheinlich auch noch Stoffe drin, die tatsächlich gut für den Körper sind, zum Beispiel Antioxidantien. Aber bei alkoholfreiem Wein sollte man auf den Zucker achten, der dann noch drin ist. Ich habe jetzt in der Recherche alkoholfreie Weine gesehen, die fast so viel Zucker haben wie Cola. Das war die Ausnahme, muss man fairerweise dazu sagen. In der Regel haben sie nicht so viel Zucker. Aber für trockene Alkoholiker würde ich es absolut nicht empfehlen, das als Ersatz zu nehmen. Das schöne Bürokratiedeutsch erlaubt es, Getränke als alkoholfrei zu bezeichnen, wenn noch bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol drin ist. Und das ist bei alkoholfreiem Wein oft so. Damit kann man sich nicht mehr betrinken, aber das kann bei ehemals Süchtigen zu einer Assoziation mit Alkohol führen und dann zu einem Rückfall. Ganz sicher, kein Alkohol ist nur dann drin, wenn ohne Alkohol draufsteht oder 0,0% Alkohol.
Informationen waren das von David Beck aus unserer Wissenschaftsredaktion. Morgen hören wir in unserer Serie dann, was Winzer alles machen müssen, damit sie alkoholfreien Wein produzieren können.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Köln sollen heute 3 Weltkriegsbomben entschärft werden. Die Aktion soll am Morgen beginnen, mitten im Berufsverkehr. Ein großer Teil der Innenstadt muss dafür gesperrt und geräumt werden. Aus Köln berichtet Oliver Köhler.
Im Umkreis von 1 Kilometer um die Bomben herum müssen alle Gebäude geräumt werden. Betroffen sind da ein Krankenhaus, 2 Seniorenheime, fast 60 Hotels, Pensionen und eine Jugendherberge. Das Kölner Ordnungsamt muss wichtige Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt sperren. Nahverkehrslinien werden unterbrochen. Betroffen sind auch Gleise der Deutschen Bahn. Im Regional- und im Fernverkehr muss die Bahn Züge umleiten. Der Bahnhof Köln-Deutz wird gesperrt. Die Deutsche Bahn hat bundesweit Zugausfälle und Verspätungen angekündigt. Die 3 amerikanischen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind Schwergewichte, 2 20-Zentner-Bomben und eine mit 10-Zentnern. Wann die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit der Entschärfung beginnen können, hängt davon ab, wie schnell die Evakuierung der betroffenen Viertel in der Kölner Innenstadt gelingt.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Steuerpaket zur Entlastung der Wirtschaft beschließen. Die Maßnahmen sollen, sofern Bundestag und Bundesrat zustimmen, schnell greifen und dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Von einem Investitionsbooster spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Denn Unternehmen, die jetzt in neue Maschinen, Gebäude oder Technologien investieren, können die Kosten dafür schneller als bisher abschreiben. Am Ende heißt das, sie müssen weniger Steuern zahlen. 3 Jahre lang sollen die extra Abschreibungsmöglichkeiten gelten. Anschließend soll die Körperschaftssteuer, die Unternehmen auf ihre Gewinne zahlen, gesenkt werden. Und zwar in 5 Schritten um jeweils 1 Prozentpunkt. Spezielle steuerliche Anreize für Unternehmen enthält der Gesetzentwurf des Finanzministeriums auch für den Kauf von E-Autos. Zudem werden auch teurere Autos gefördert als bisher. Wenn kleine und mittlere Unternehmen Geld in die Forschung stecken, will der Staat das ebenfalls stärker fördern. Unterm Strich rechnet das Finanzministerium mit einer Entlastung von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. 2027 könnten es fast 12 Milliarden sein. Weil dadurch aber auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, müssen die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren. Die Grünen haben bereits verlangt, dass der Bund für einen finanziellen Ausgleich der Kommunen sorgen soll, die aus ihrer Sicht sonst überfordert würden.
Die Wirtschaftsminister der Länder kommen heute und morgen zu einer 2-tägigen Konferenz in Stuttgart zusammen. Auf dem Treffen unter dem Vorsitz Baden-Württembergs geht es vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Wirtschaft in Deutschland. Knut Bauer.
Die Weiterentwicklung der Verteidigungsindustrie, die Zukunft der Automobilwirtschaft sowie bessere Rahmenbedingungen für Unternehmensgründer und Start-ups sind Themen der Konferenz, auf der am Donnerstag auch Bundeswirtschaftsministerin Reiche erwartet wird. Auf Antrag Baden-Württembergs geht es auch um einfachere Regelungen für Unternehmensnachfolger. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht das EU-weit geplante Verbot der Industriechemikalien PFAS. Sie stehen im Verdacht, krebserregend zu sein, werden gleichzeitig aber in der Medizinindustrie oder für die Produktion von Halbleitern benötigt. Die Wirtschaftsministerkonferenz strebt eine Reform an, um ein komplettes PFAS-Verbot zu verhindern.
Der Vorwurf wiegt schwer. Ein Tübinger Nachtclub soll mehrere Männer aufgrund ihrer Hautfarbe abgewiesen haben, so die Antidiskriminierungsberatung Tübingen. Sie habe einen Test an der Clubtür gemacht. Judith Hüvelmeier berichtet aus Tübingen.
Bei der Antidiskriminierungsberatung Tübingen hätten sich schwarze Menschen gemeldet, die dem Club vorwarfen, aufgrund ihrer Hautfarbe nicht reingelassen worden zu sein, so die Stelle gegenüber dem SWR. Den Vorwürfen sei die Beratungsstelle in einem verdeckten Test nachgegangen. Eine Gruppe von 8 schwarzen und 3 weißen Männern habe sich in 2er-Grüppchen in die Clubschlange gestellt. Während die Weißen problemlos reingekommen seien, seien die Schwarzen abgewiesen worden. Die Betreiber des Clubs wiesen Vorwürfe einer rassistischen Türpolitik gegenüber dem SWR zurück. Der Einlass erfolge nicht im geringsten nach Hautfarbe oder Herkunft, sondern nach Auftreten, Kommunikation und Gesamteindruck, schreiben sie. Zudem seien an dem Abend rund 150 Menschen abgewiesen worden, über 100 davon Weiße.
Heute beginnt für Musliminnen und Muslime aus aller Welt der Hadsch, die jährliche Pilgerfahrt in Mekka. Bis kommenden Montag werden dort rund 2 Millionen Gläubige erwartet. Sie vollziehen am Heiligtum der Kaaba und verschiedenen anderen Orten nahe Mekka verschiedene Rituale. Im vergangenen Jahr kam es während der Wallfahrt zu einer Hitzekatastrophe. Bei Temperaturen von über 50 Grad Celsius starben mehr als 1300 Menschen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.